Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der Spoilerfabrik. Nach einer bisschen längere Pause heisse ich euch willkommen zurück. Das ist der Spoilercast mit der Michelle Brändle.
Hallo miteinander.
Und Domagoj Belancic.
Hallo.
Ich bin der Luca Fontana und heute schliessen wir quasi einen Kreis, weil in den nächsten 7 Wochen werden wir jeweils wöchentlich die 2. Staffel von dieser Serie besprechen, wo für uns die ganze Spoilerfabrik von paar Jahren angefangen hat, nämlich The Last of Us. Und gerade so vorweg, wir tun da in diesem Spoilercast Spoiler besprechen, wie es der Name sagt. Wir besprechen aber immer nur Spoiler, die in dieser aktuellen Folge passiert sind. Also wir nehmen nichts vorwegnehmen. Ein paar von uns haben das Game schon gespielt. Wissen vielleicht auch ein bisschen, was kommen wird bei der Story, aber wir tun die Folge da wirklich so besprechen, als ob wir noch nichts wüssten. Ihr müsst also keine Angst haben, dass wir da etwas vorwegnehmen, wo erst noch kommt, falls ihr das Game noch nicht gespielt habt und auch jetzt neu bei der Serie, bei der 2. Staffel frisch dabei sind. Genau, Michelle. Apropos, Game noch nie gespielt. Du hast das Game eben noch nie gespielt. Du hast bis vor kurzem, glaube ich, nicht einmal die 1. Staffel gesehen gehabt. Die hast du jetzt extra für uns, für die Spoilerfabrik, vor kurzem nachgeholt. Wo stehst du so mit The Last of Us? Bereust du es, zugesagt zu haben, mitzumachen? Oder haben wir dich doch zu deinem Glück gezwungen?
Ich habe mich ein bisschen draus genommen, wenn ich gesagt habe, ich schaue zuerst einmal die 1. 2 Folgen und schaue, ob es mich packt. Ich bin nämlich schon sehr immer in meiner Comfortzone und schaue einmal meine gleichen 3 Serien oder so seit Jahren. Darum freue ich mich auch immer, wenn ich wieder mal etwas Neues ausprobieren kann und es wirklich Sinn und Zweck hat. Also, dass ich nicht einfach Zeit vertrülle, sondern weiss, hey, es kommt quasi nachher in die Spoilerfabrik und ich kann mich dazu äußern. Das hat mir sehr geholfen. Und ich bin auch sehr froh, es hat mich schon ab Folge 1 mega reingezogen. Eben genau, ich habe das Game nicht gespielt. Ja, wir sind mich überraschen lassen zu allem. Ich bin auch gespannt jetzt bei der 2. Staffel, denn wie ihr so dazu steht, was abgeändert worden ist. Ich weiß natürlich nicht, wie das im Game aussieht.
Du hast natürlich da den Luxus, gell? Du hast nicht den Vergleich,
ich weiss
für dich
gar
ist alles.
Ich habe mir auch gedacht, jetzt bei der ersten Episode, ich würde so gerne alles mit komplett frischen Augen anschauen. Es ist auch cool, wenn man Games gespielt hat und er so, wie weiss, stimmt, das ist dann und dann passiert. Ich bin jetzt das 2. Game jetzt parallel auch am Durchspielen, dass ich so die Vergleiche habe und sehe, was neu ist und was sie geändert hat und wieso das geändert hat. Und das ist auch eine coole Perspektive, aber ich habe mir schon gedacht, gestern, als ich die 1. Episode geschaut habe, ich würde es gerne aus Michels Perspektive sehen und einfach alles frisch erleben, das wäre schon auch cool.
Ja, du bist unser Lore-Keeper, sage ich mal. Du liebst und lebst The Last of Us. Ich würde sagen, ich bin irgendwo so dazwischen, beziehungsweise das 1. Game, das habe ich damals, als es rausgekommen ist, gespielt, auf der PS4 habe ich es, glaube ich, gespielt. Eins der besten Games ever, wo ich jemals gespielt habe. Heute noch sensationell. Ich habe mich auch mega gefreut auf das 2. Game, wo die Fortsetzung gekommen ist, aber aus irgendeinem Grund, so nach 20, 21 Spielstunden umeinander, habe ich dann ein bisschen abgehängt. Ich glaube, es war auch so, wie es mir dort selber nicht so gut gegangen ist, psychisch. Und Serie oder das Game halt doch einiges von einem abverlangt. Und ich glaube, ich bin irgendwo so ein bisschen ich glaube, mir hat irgendwie Kraft gefehlt, zum mitzumachen. Weil das Game, vielleicht ist auch das Game ein bisschen more of the same gewesen und irgendwie nicht mehr ganz so innovativ angefühlt hat für mich. Aber
ja, und es ist schon ein bisschen schwere Kost. Ich glaube nicht, dass es einfach ist, wenn man selber psychisch schon nicht so mag, dass man dann auch findet, hey, komm, und jetzt gehe ich ein bisschen alles abmeucheln. Und irgendwie ist auch das ganze Thema schon sehr, sehr negativ.
Es ist sehr spannende Herangehensweise, die der Last of Us gewählt hat. Immer sehr menschliche Geschichten, wo eben nicht einfach nur Zombie-Apokalypse und so ist klar, das Gameplay schon. Aber ich glaube, von der Story her ist es sehr, sehr menschlich mit immer wieder, das werden wir auch in dieser Folge sehen, wo man vor Wahl gestellt wird, vor allem als Spieler, wo man selber spielt. Und ja, es ist keine einfache Kost. Darum, was man da macht, ist wahrscheinlich nicht nur Analyse von der Folge, sondern auch Selbsthilfegruppe.
Genau. Absolut, Therapie-Session jede Woche, finde ich sehr gut.
Ja, ich würde sagen, wir steigen dann damit direkt ein in die erste Szene von der ersten Folge. Wie hat die nochmal geheissen?
Future Days hat die geheißen.
Future Days.
Das ist ein Lied von Pearl Jam. Mm. Und das spielt im Game spielt das eine grosse Rolle. Bisher ist es jetzt, glaube ich, nicht vorgekommen in der 1. Episode. Darum hat es mich ein bisschen gewundert, wieso das die Future Days heisst. Ah. Genau. Oder ist es vorgekommen?
Nein, es ist nicht richtig vorgekommen, aber sie hat so ein bisschen Musik gelassen aus dieser Zeit. Okay, ich weiß nicht genau, ob jetzt auch ein Album von Pearl Jam oder so dazwischen gesneakt worden ist oder so. Es ist mir nicht aufgefallen, aber auf jeden Fall so ein bisschen ein Genre und alles.
Mhm. Lustigerweise, das habe ich im Podcast erfahren, es gibt ja noch offiziellen Podcast zur Serie. Dort reden sie darüber. Das Problem, das sie hatten, die Serie spielt 10 Jahre früher als das Game. Das haben sie gemacht, dass sie eine Serie, dass sozusagen der Outbreak in unserer Zeit stattfindet. So.
Mhm, also quasi im Jahr 2023 oder 2024.
Genau. Ja, genau, haben sie
gesagt. Genau, das haben sie so wie wollen synken mit unserer Zeit und darum findet alles ein bisschen früher statt. Aber das haben sie das Problem gehabt, dass Future Days von Pearl Jam, das hat es dann zumals noch gar nicht gegeben, wo die Serie jetzt, wo der Outbreak stattgefunden hat, aber sie hat gefunden, fuck it. Das ist uns egal. Das ist ein gutes Lied und es wird noch eine grosse Rolle spielen in der Story. Wir nennen die Episode jetzt trotzdem Future Days.
Und holen somit die Fans direkt mal ab in die zweite Staffel, wo ja ein bisschen mit einem leichten Recap von der ersten Staffel anfängt, nämlich wir sehen eigentlich das Ende von der ersten Staffel, die Ellie. Gespielt von der Bella Ramsey, sie ist ja der einzige Mensch, der immun gegen die Pilzkrankheit ist, gegen die Sporen, gegen die Zombie-Krankheit, Fireflies, eine rebellische Widerstandsgruppe, die sich gegen die Fedra stellt. Die Fedra ist ein autoritäres Militärregime. Die verspricht sich, aus dem Blut von der Ellie ein Gegenmittel herzustellen. Das Problem, der Prozess hätte das Leben von der Ellie gefordert. Die Ellie war bereit, das Opfer zu bringen für die Welt. Der Joel allerdings nicht, der Joel von Pedro Pascal gespielt in der Serie. Die erste Staffel hat dann damit geendet, quasi mit dem Blutrausch von Joel. Er ist in die Firefly-Einrichtung eingedrungen, hat alle umgebracht, die ihm im Weg gekommen sind, und die bewusstlose Ellie befreit. Damit hat er die Ellie selber zwar gerettet, aber den Rest der Menschheit verdammt, sozusagen, oder die Lösung, einen Ausweg aus dieser Zombie-Apokalypse kaputt gemacht. Die Ellie, wo sie später zu sich kommt, fragt sie ihn, ja, was ist denn da passiert? Warum bin ich jetzt da im Auto mit dir? Und er sagt, ja, Fireflies sind überfallen worden, es ist alles wahnsinnig schnell gegangen. Was ja in dem Sinne eigentlich auch stimmt.
Also, sie sind von ihm überfallen worden.
Ja,
von ihm.
Genau, ein kleines Detail hat er verschwiegen, der Rest stimmt ja
auch. Und er hat Ellie halt nur gerade so können retten. Ellie spürt, dass er lügt, aber oder zumindest etwas verbirgt. Fragt ihn dann extra nochmal später, ob er wirklich die Wahrheit sagt. Und er sagt, ja, ich sage dir die Wahrheit. Und sie akzeptiert in dem Moment seine Antwort. Wahrscheinlich, weil sie es nicht ertragen würde, wenn es nicht die Wahrheit wäre, aber ja, sie weiß, dass etwas nicht stimmt.
Noch eine ganz kleine Korrektur, aber eventuell noch wichtig könnte sie sein für einen späteren Storyverlauf. Ellie selber hat nicht gewusst, dass sie sich würde opfern, also dass sie wird sterben, sondern die Info, die sie vor der Operation hatte, war einfach, dass sie sie untersuchen werden, aber sie hat nie eingewilligt, dass sie stirbt zum Wohl der Menschheit. Das heisst,
okay, das ist schon noch falsch gehabt, ja.
Das ist auch noch ein Grund gewesen, wieso dass der Joel wahrscheinlich auch so reagiert hat, wie er reagiert hat, weil er hat gewusst, okay, die Ellie weiss nichts davon, die ist jetzt bewusstlos auf einem Tisch und wird sterben. Und das hätte er nicht auf sich können lassen und hätte ihn müssen retten.
Ja, das habe ich falsch. Ich habe das eben wirklich ein bisschen anders im Kopf gehabt, aber das macht natürlich... ja, wir kommen dann noch dazu, was später kommt. Aber hat er das Richtige gemacht, Michelle? Was meinst du?
Ja, ich war immer so ein bisschen für und gegen den Joel. Also seine ganze Art ist so sehr verständlich. Aber trotzdem hatte ich Mühe damit. Er hat ja von Anfang an hat er sie als Job angesehen und war sehr distanziert ihr gegenüber. Und eben, weil er immer alles mit Gewalt löst und man immer so das Gefühl hat, ist er jetzt ein Guter oder ist er jetzt ein Schlechter? Und eben so die Schlussszene, die hat mir fast das Herz gebrochen, wenn er sie dann einfach so fadengrad anlügt. Obwohl du denkst, jetzt hat er sich langsam so ein bisschen zum Positiven gewendet und sich ein bisschen auf ihre Seite und auf die gute Seite vom Weltdritten geschlagen. Und dann merkst du einfach, nein, kein bisschen. Er ist einfach immer noch der gleiche. und das so am Ende von der ersten Staffel. Man muss natürlich jetzt auch sagen, so, jetzt fängt es ja mit der zweiten Staffel an und dort wirft es, glaube ich, schon wieder ein bisschen einen anderen Blick auf ihn. Darum vielleicht versöhne ich mich mit ihm.
Was meinst du, Domi?
Ich hätte ja auch so entschieden, sagen wir es mal so. Aber die Fireflies sind auch verdammt dumm, so wie sie vorgegangen sind.
Ja.
Also, das ist einfach... Ja. Du stellst Joel nicht in so eine Situation und sagst, hey, okay, aber sie ist bewusstlos auf dem Tisch, sie wird sterben, tschüss, gang wieder. So, das ist einfach, ich habe das Gefühl, wenn man das anders wäre angegangen, ein Gespräch gesucht hätte und Ellie eben wirklich selber hätte können entscheiden und Joel hätte können überzeugen, wäre es vielleicht anders gekommen. Aber ich kann es absolut nachvollziehen, wieso er es gemacht hat. Gleichzeitig aber auch natürlich das, was er gemacht hat, also so viele Leute umgebracht und vielleicht der einzige Doktor, wo hätte können, das Gegenmittel entwickeln, umgebracht hat, das ist natürlich schon heftig, die Konsequenzen, die das hat, die er dort gemacht hat.
Vor allem wirklich, wenn Ellie das selber gar nicht so hätte können entscheiden. Ich habe es noch so im Kopf gehabt, dass sie es hätte können entscheiden, aber wenn nicht, dann ist es eigentlich wirklich noch, haben sich die Fireflies wirklich selten dämlich angestellt. Ja. Aus ihrer Sicht, vielleicht haben sie Angst gehabt, sie würde dann eben Nein sagen. Und sie haben auch gesagt, schau, das Opfer müssen wir bringen, aber irgendwie muss man es halt dem Joel nicht sagen, bevor alles fix und fertig ist. Ich denke, der Joel, er hat eigentlich nicht das Richtige gemacht. Aber er hat das gemacht, was wir alle würden in dem Moment. Ich meine, auch menschlich gesehen, oder? Er hat alles verloren in der ersten Staffel. Er hat seine Tochter verloren, seine Hoffnung, seine Menschlichkeit in dem Sinne auch. Er hat sich irgendwo müssen abtöten innerlich, um in dieser kaputten Welt ohne seine Tochter irgendwie noch klar zu kommen. Und dann kommt halt das Mike-Lied, Ellie, wo ihn alles erinnert, was er verloren hat. Und plötzlich steht er wieder mitten im Leben. Nicht einfach nur als Überlebende, sondern sogar wieder als Vater. Das wird auch in dieser Folge immer wieder gezeigt. Er sieht sich als Vater von der Ellie. Und welcher Vater würde zuschauen, wie sein Kind stirbt? Auch wenn es theoretisch zum Wohl von der ganzen Menschheit ist. Aber ich glaube, das ist ein verdammter Riesen-Ask. Und eben, das macht den Last of Us einfach aus. Du wirst vor diesen unmöglichen Entscheidungen gestellt. Und du musst irgendwie eine treffen und mit dem klarkommen. Und das macht dich einfach fertig.
Du kannst es eigentlich nur falsch machen, aber du musst damit leben.
Es ist so. Und so auch was ich mir auch überlegt habe, das war ja keine Garantie gewesen, dass es wirklich funktioniert hätte, wo die Fireflies gemacht hätten. Also das kann auch sein, dass es einfach wirklich nichts gebracht hätte und dass die Ellie für nichts wäre gestorben. Das ist schon so ganz Einzige, gut
möglich.
Das
Einzige, was er dann noch
hat. Ja, ist genau.
Voll. Ja, das war ein schöner kleiner Recap gewesen. Damit sind wir wieder in der zweiten Folge drin. Wir wissen, um was es geht. Und die zweite Szene, ich glaube, da muss man helfen. Tommy, da haben sie, glaube ich, eine grosse Umstellung gemacht, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Weil wir sehen als erstes sofort die Abby. Die Abby gespielt von der Caitlin Dever mit ihren Fireflies-Freunden. Die Szene, die spielt ziemlich kurz nach dem Joels im Überfall. Die Gruppe steht vor einem Massengrab, das blutige Werk von Joel, sage ich mal, und Abby schwört Rache an Joel. Sie schwört, dass sie den finden wird, dass sie ihn finden wird und ihn für das, was er nicht nur der Menschheit, sondern auch ihren Freunden angetan hat, zahlen wird.
Genau.
Und das hat man, glaube ich, so im Game nicht von Anfang an gesehen, oder?
Nein, das ist ein riesen Unterschied. Und aber jetzt in dem Fall reden wir kurz darüber, was der Unterschied zum Game ist, weil es ja in dem Sinn kein Spoiler ist. Ich verrate nichts, was jetzt irgendwie würde ich kommen im Game, sondern ich wirklich nur darauf eingehen, wie die Abby im Spiel eingeführt wird. Und das ist wirklich komplett anders. Das Spiel macht nämlich so ein kleines Mysterium daraus, wer sie ist. Mhm. Du spielst Abby im Spiel auch selber, relativ am Anfang vom Spiel, und du hast keine Ahnung, wer das ist. Die ist einfach plötzlich da in der Nähe von Jackson, so wie wir es eigentlich am Schluss vor Episoden gesehen haben. Und du spielst die und siehst so ein bisschen alles aus ihrer Perspektive, aber du hast keine Ahnung, was sie dort macht und was ihre Motivationen sind. Und hier haben sie sich entschieden, von Anfang an klar zu machen, hey, okay, die Abby, die hat offensichtlich zu den Fireflies gehört. Die Abby ist ein Opfer von Joel, so gewissermaßen, weil der Joel viel von ihren Freunden oder wer auch immer das war, einfach von ihren Firefly-Kollegen umgebracht hat. Und wir wissen von Anfang an, okay, Abby hat etwas gegen Joel. Abby will den Joel finden und töten. Nicht nur töten, sondern langsam töten, wie sie das so ganz schön sagt, sagt am Grab. Und ich finde es eine gute Änderung, weil für die Serie haben sie ein paar Sachen anders müssen machen, weil aber es funktioniert vielleicht im Spiel, wenn du einen Charakter spielst und keine Ahnung hast, wer das ist, aber du spielst ihn und du hast wie gar keine Zeit, zum nachzudenken, wer das ist, sondern du bist einfach so in die Action hineingeworfen und lernst den Charakter durch das kennen. Aber hier haben wir einfach wie von Anfang an eine klare Auslegeordnung und schon so ein bisschen Spannung drin. Oder? Wir wissen, dass was der Joel gemacht hat, wird Konsequenzen haben. Es wird Konsequenzen haben, weil hier haben wir eine Gruppe von Leuten, die daran leiden, was er gemacht hat, und die Gruppe von Leuten, die wollen sich an ihm rächen. Und finde ich super, dass schon so ein bisschen wie der Groundwork gelegt ist für eine von den grossen Thematiken, die uns in dieser Staffel werden beschäftigen. Nämlich das Rache nehmen und wie weit gehst zum Rache nehmen und wo ist die Grenze sozusagen zwischen zwischen Liebe und Hass und wie kann ich Hass zerstören und die Rachegelüste, wie können die zerstören? Und das ist super, das ist ein cooler Anfang gefunden. Vor allem, weil es so ein nahtloser Übergang war, oder von dem, was wir in der letzten Staffel haben gesehen, zu jetzt, was sind die Konsequenzen von dem, was Joel gemacht hat.
Genau, oder du siehst, sie redet, Ellie und Joel reden darüber, was ist passiert bei den Fireflies. Der Joel sagt seine Version und dann siehst du gerade die andere Seite, die andere Perspektive, was ist aus der ihrer Seite passiert. Ich glaube, aus storytechnischer Sicht macht es wirklich Sinn. Der Alfred Hitchcock ist glaube mal gewesen, was macht mehr Spannung? Ein Tisch voller Menschen, wo dann Bombe explodiert, in dem Moment verschrickst und es ist ein Schock, weil du es nicht gesehen hast, aber der Schock ist auch schnell weg. Oder wenn du vorher die tickende Zeitbombe zeigst.
Ja, super, ja, das ist ein geiler Vergleich. Ja.
Und das ist doch genau das. Oder? Ja. Du siehst, also im Game kommst du halt zuerst mal rein in Jackson, du siehst, wie es dort läuft und ein bisschen Frieden, Harmonie und ja, da ist ein bisschen Beziehung gestört. Aber die tickende Zeitbombe siehst du relativ spät und da hast du sie schon von Anfang an. Du weißt genau, der Abby ist auf der anderen Seite. Sie hasst Joel, sie will ihn umbringen und sie ist die grosse Gefahr, die da im Hintergrund lauert und die Bombe, die am Ticken ist. Und die Frage ist, wann geht sie hoch, oder die Bombe? Und das ist halt das, was Spannung erzeugt. Genau. Sonst wäre es ein relativ langsamer Start in die Serie, oder? Wenn du nicht weißt im Hintergrund, da ist etwas. Andererseits habe ich auch gedacht, es nimmt auch vielleicht, oder man könnte es auch so interpretieren, es nimmt ein bisschen den Mut aus dem eigenen, wie soll ich sagen, aus dem eigenen Storytelling, weil man quasi das Gefühl hat, man müsste jetzt den Leuten schon etwas Spannendes geben, sonst sind sie nicht sofort angefixt, oder?
Also ich habe es im Fall einen mega guten Move gefunden, dass man so von Anfang an sieht, hey, es gibt Leute hinter dieser ganzen Situation, die Joel verursacht hat, er hat die Leute umgebracht und wir haben wie nichts mit denen zu tun. Und dann ist es uns wie egal. Und so haben sie wie von Anfang an Komponenten geschaffen, die sagen, hey, schau mal, da sind auch Menschen dahinter, die haben auch eine Familie verloren. Die sind eigentlich, also ich habe persönlich so gefunden, es ist wie so ein Spiegel. So wie der Joel alle verloren hat, haben sie auch alle verloren.
Ja.
Und das aber wegen ihm. Und dann merkst du, wieso es haben alle ihre Gründe, es haben alle ihren Verlust und alle wollen irgendwie damit umgehen. Und so hast du irgendwie wie so zwei verschiedene Welten, wo du irgendwie mitfühlen kannst. Also ich habe wieso gefunden, hey, man, die Abby tut mir auch mega leid, die hat auch Leute verloren. Und es ist einfach, weil die Joel versucht hat, zum Übertreten. Und das gibt einfach dann noch so ein bisschen einen oben drauf.
Cool. Und ich habe es cool gefunden, wie die Abby am Schluss von der Episode oder zurückkommt, dann wird so weit die Klammern geschlossen. Das habe ich ja schon schön gefunden. Oder du fährst mit ihr an, wir sehen, wie es so in Jackson abläuft und am Schluss kommen wir wieder zu dieser Spannung oder das Problem, das wir am Anfang aufgemacht haben mit der Abby, kommt am Schluss wieder zurück und es ist das perfekte Setup für Episode 2.
Voll. So kurz bevor du vergissest, dass da noch etwas im Hintergrund ist, kommt die Erinnerung, Achtung, aufpassen und so sind wir schon wieder gefixt für die zweite Folge. Bevor es aber so weit kommt, sind wir noch bei der, ich sag mal, jetzt haben wir die Abby gesehen, wir haben ihre Seite gesehen und dann Jackson 5 Jahre später, Jackson in Wyoming, auch da. Das ist relativ ähnlich zum Game, habe ich so in Erinnerung, Frieden und Idylle. Letzte bisschen Ordnung auf Erde sozusagen, oder wie sagen wir dem, so ein Zufluchtsort, wo Flüchtlinge aufnimmt. Wie man das auch relativ schnell feststellt, teilweise zu viele Flüchtlinge. Es ist natürlich eine riesen administrative Aufgabe, so viele Menschen zu beherbergen, zu füttern, zu providen auf Englisch sozusagen. Und Joel ist da mehr auf der Seite vom Rationalen. So, hey, wenn das Rettungsboot voll ist, ist es voll. Am Schluss, wenn wir niemandem helfen können, dann, also, wenn wir zu voll sind und niemandem mehr helfen können, ist auch niemandem geholfen. So, sehr schön gesagt. Ellie ist am Trainieren, sehen wir eine kurze Szene. So, bei ihr sehen wir so viele Szenen, sie ist am Trainieren, ein Nahkampf, sie geht schiessen mit dem Tommy, dem Bruder von Joel. Sie hat auch sehr, sehr klar gemacht, sie will nicht, dass man sie als schwach sieht. Sie will nicht beschützt werden von gar niemandem, schon gar nicht von Joel. Das hat sich sehr, sehr stark geändert. Das ist auch ein Thema, das sich eben genau abzeichnet hat, dass sie das Gefühl hat, alle behandeln mich, als wäre ich aus Glas, als könnte ich jederzeit zerspringen. Dabei, ironischerweise, sie ist die immun ist.
Ja.
Sie ist eigentlich die fast am wenigsten zu befürchten hat. Und das macht sich in ihrem Verhalten sehr, sehr deutlich. Jetzt ist die Frage, wie ist es bei euch angekommen? Also ich nehme es vorweg, bei mir, sie geht mir ein bisschen auf die Nerven.
Schon.
Ich weiß nicht, ob es an der Bella Ramsey liegt, bös gesagt, ihrem Gesicht. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie als, wie soll ich sagen, ohne dass ich mir selber einen Strick ziehe. sie hat ein bisschen so ein rotznäsiges Gesicht, finde ich.
Und sie hat, ja, sehr markant, ja, genau.
Sehr markant, ist, ja. Oder? Und das hat bei Game of Thrones hat sie ja dort eine Rolle gehabt, wo das perfekt passt hat. Voll. Die war, die alle grosse Männerritter im Raum in die Schranke gewesen hat. Und du hast gesagt, geile Serie, wirklich super, oder? Das ist eine geile Rolle. Hat sie super gemacht. Und da hingegen, auf mich wirkt sie einmal wirklich fast ein bisschen so zu rotznäsig und zu hochnäsig und zu sehr. Also, ah, oh, come on, jetzt hat man.
Also, ich habe irgendwie gefunden, es macht mega Sinn. Also, sie hat jetzt so, ich finde, sie ist noch ein bisschen zu pubertierend vielleicht, aber ich habe das Gefühl gehabt, wie man muss es ein bisschen überspitzen, weil es sind jetzt 5 Jahre vergangen. Ellie hat sich die ganze Zeit ein bisschen wehren beim Joel, dass sie überhaupt irgendetwas von ihm lernt. Sie hat ja von Anfang an lernen schiessen und irgendwie die ganzen Zombies jagen, sage ich jetzt mal, die Infizierten. Und er hat sie nie gelassen. Und jetzt ist sie in einer Gemeinschaft, wo sie endlich ein bisschen Leute gefunden hat, wo sie merkt, hey, die bringen es mir wenigstens bei. Und dann hat sie so die Seite, hey, ich habe das Gefühl, er hat mich angelogen, irgendetwas stimmt nicht ganz, er will mir nicht helfen, er weist mich immer zurück, ich muss immer irgendwie so ein bisschen auf Distanz gehen von diesen ganzen Problemen. Und irgendwann hängt es ihr einfach radikal aus. Und das hat sich, glaube ich, einfach so zugespitzt, weil du halt in so einer Gemeinschaft bist, aus mega vielen Menschen auf kleinem Raum. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass die ganze Energie, also auch die negative Energie, dass sich das irgendwie so ein bisschen jetzt anfängt zu kanalisieren und dass sie das muss irgendwie rauslassen muss.
Mhm. Also, ich habe es echt cool gefunden.
So hat es gewirkt.
Auch in Zusammenarbeit mit der Dina, zu denen werden wir sicher später noch kommen. Ja. Aber ich habe gefunden, sehr gut harmoniert. Und was ich beruhigt war, ist, dass in der ersten Szene, die du angesprochen hast, wo wir in Jackson sind, dass wir sehen, wie Ellie in diesem Schuppen gegen so einen riesigen Typ kämpft, mit blutiger Nase und ihm fast der Arm bricht. Ich habe es geil gefunden, haben sie das am Anfang gepackt, weil ich bin sehr, sehr skeptisch war, ob Bella Ramsey die etwas ältere Ellie, die gewalttätigere Ellie aus dem zweiten Spiel, die brutalere Ellie, ob sie die auch wirklich kann spielen und verkörpern. Und so ein bisschen der Kampf am Anfang ist, finde ich, schon ein guter Vorgeschmack gewesen, zu dem, wie es vielleicht später könnte sein. Und es hat mich so ein bisschen beruhigt, dass Bella Ramsey, obwohl sie klein ist, irgendwie halt, ja, so vor Statur her, so, würdest du jetzt nicht denken, dass sie so eine riesige Mann, dass sie irgendetwas ausrichten könnte und so, aber das hat mich schon so ein bisschen beruhigt, dass die Hoffnung nicht ganz verloren ist, so. Ich bin schon allein wegen dem zufrieden gewesen, wegen dieser Szene. Und,
das hat mir zum Beispiel jetzt überhaupt keine Sorge. Dort hätte ich jetzt überhaupt keine Sorge.
Wirklich?
Gehabt. Bella Ramsey kommt auf mich auch wirklich wie so eine Kampfsau über. Also, der Teil.
Also schon in der ersten Staffel hat sie doch irgendwie, wo sie irgendeinen voll abgeschlachtet hat mit einem Messer, habe ich schon
gedacht,
okay, wow, vor
der. Ja, der Dave, der Kannibal. Der
genau, ganz, ganz schlimm.
Ja, alles
ja.
Aber ja. Aber. Also, der Fight hat sie, der hat mich nicht zurückgemacht. Was mir eben ein bisschen so, was ich mehr Sorgen habe, ist eben genau das, ich sag mal, die Ellie im Game, die sieht weiblicher, weicher aus und irgendwie so das rotznäsige Verzeih ihrer, es ist sehr oberflächlich, ich weiß, es tut mir leid, es ist aber einfach, wie es ist, verzeih ihr das rotznäsige mehr. Weil sie halt ein bisschen das weichere Gesicht hat, das mehr Rehaugen, weißt du, das Gefühl so.
Rehaugen hat sie, ja, stimmt, im Game, das ist wirklich so, ja.
Oder das Gefühl von ein bisschen Beschützer, so. Und bei der Bella Ramsey habe ich das nicht, weil sie kann sich offensichtlich selber ganz gut
beschützen. Ja, aber ich finde, da macht es doch auch irgendwie überzeugender, nicht? Dass sie wirklich sich ein bisschen selber kann beschützen.
Und ich glaube,
dass
sie im Fall
eine toughere Art hat.
Ich glaube, wenn ich das Game nie gespielt hätte in meinem Leben, hätte ich auch null Problem damit. Ich glaube, das ist wirklich einfach so das in meinem Kopf, wo aufeinander prallt, die zwei Welten. Das
kann gut sein,
ja. Ja gut, ich glaub, die haben euch mega an sich gewöhnt über 20, 30, 40 Stunden Gamen. Das ist natürlich schon krass.
Völlig, ja. Oder? Weil ich glaube, die für die Art Story, die jetzt Zerif erzählt, ist Bella Ramsey wahrscheinlich perfekt. Und genau das, was sie gesucht haben, sonst hätten sie ihnen gecastet. Oder? Mhm. Also von dem her, ich würde ihr überhaupt nicht irgendwie, es geht mir nicht darum, Bella Ramsey schlecht zu reden, weil sie macht ihren Job, glaube ich, wirklich gut. Ich sage einfach nur so, wie es bei mir irgendwie, wie da die Welten aufeinander prallen.
Hey, kommt vielleicht auch noch dazu, dass sie im Game ist sie ja dann auch die 5 Jahre älter und jetzt halt im Film ist sie war 1,5 Jahre älter, oder? Ich weiss nicht genau, ungefähr im Zwischenraum.
Genau, das ist wirklich so. Im Game sieht man einen riesen Unterschied zur kleinen Ellie, wie sie im ersten Teil war, und zur erwachsene Ellie, wie sie im zweiten Teil ist. Und hier ist halt wirklich nicht so ein riesen Unterschied. Vor allem, genau. Ich habe das Gefühl, Bella ist wirklich null gewachsen in dieser Zeit. Also wirklich, die sieht immer noch mega klein und so aus. Aber ja, es wird spannend zu sehen, wie sie mit dem um wird gehen, wo noch alles wird kommen. Aber der Kampf hat mich positiv gestimmt. Und wenn ich die Augen habe, da habe ich wirklich so wie die Ellie aus dem Spiel gespürt. So von ihrer Art her, auch wie sie geredet hat, wie sie sich nicht gespürt hat, wo der Jesse gesagt hat, okay, hey, es reicht, er ist am Boden, hör auf. Und so, das ist voll, das ist so die Ellie gewesen, die ich kenne aus dem zweiten Spiel.
Schon, oder? Ja.
Das stimmt. Und eine andere schöne Szene auch in diesem ganzen Anfang-Ding habe ich gefunden zwischen dem Joel und der Dina. Sagen wir Dina oder Dina?
Dina.
Dina.
Joel und Dina, wo sie miteinander. Dina ist quasi die beste Freundin von der Ellie. Ich glaube, man hat sie schon in der ersten Staffel mal kurz gesehen, wenn ich mich nicht irre. Oder vielleicht
hey, ja, es ist so eine Frau hing am Stall und hat der Ellie zugeschaut und ist dann weggelaufen. Ich weiss eben nicht, ob sie mit dem wirklich Dina wollen andeuten, weil es offensichtlich eine andere Schauspielerin war.
Ja.
Oder ob es einfach irgendein random Mädchen war oder eine random Frau, die dazu geschaut hat. Aber ja, ich glaube auch schon, dass sie dort andeutet wurde.
Gell. Und sie hat das Gespräch mit dem Joel und spricht genau das an, was alle in der Stadt spüren. Irgendetwas zwischen Joel und der Ellie ist, aber niemand weiss, was. Es wirkt irgendwie komisch auf alle. Der Joel versucht, das abzuspielen. Er versucht, sich eh selber etwas einzureden, sehr, sehr lang. Ja, es ist halt normal. Es ist halt so zwischen Kinder mit
19. Teenie-Jahre, genau.
Und dann irgendwie doch kommt der Gleichzug. Aber weisst, ich trotzdem, ich weiss nicht, was habe ich gemacht? Er will es nicht wahrhaben, aber eigentlich, wir wissen, er weiss es. Und es ist, ja, es muss früher oder später rauskommen. Und das ist für mich die Szene, für mich die beste Szene von dieser ganz ersten Folge, ist dann tatsächlich in der Therapie. Ich weiss nicht, wie habt ihr die empfunden, die Szene?
Hey, super unangenehm. Es ist so wie eine richtige Therapiesession.
Ja,
also ich weiß nicht, wer schon mal in Therapie war. Es ist einfach so die Spannung und das Unangenehme und du musst über Sachen reden, wo du eigentlich nicht reden willst.
Außer dass du in normaler Therapie nicht saufst.
Ah ja, das natürlich, dass beide sich gerne Whisky schenken, finde ich richtig geil. Ich finde, das sollte man etablieren.
Und dass du nicht mit Weed bezahlst in echter Therapie.
Ich bin mir nicht sicher, ob es Weed ist oder Tee. Sie hat irgendwie am Anfang was von Tee gesagt.
Es ist... Also so wie ich es interpretiert habe, war es Weed.
Ich habe es auch so interpretiert.
Aber sie reden auch über Eugene, über einen Mann vor Therapeutin.
Der ist der Arzt, oder? Das habe ich richtig verstanden. Der, den er umgebracht hat. Weil er hat ihn ja scheinbar umgebracht.
Nein, das ist einfach irgendjemand, der in dieser Community gelebt hat. Okay. Ich nehme an, der ist bissen worden oder irgendetwas und der Joel hat den müssen umbringen.
Ah, okay.
Der kommt im Spiel auch vor, aber auch nur so als Nebengeschichte, weißt du, wo du findest in Notizen und so. Und der hat eben eine riesen Weed-Farm gehabt, irgendwo außerhalb von Jackson.
Ah, und
darum haben sie das so ein bisschen wie miteinander verbunden, die zwei Geschichten. Und ich nehme an, seine Frau war genau so eine Kifferin wie der Eugene.
Das macht mega Sinn, ja.
Die wollte jetzt einfach eine Bezahlung Weed haben vom Joel. So cool. Wo immer das her das hat.
Und das ist ja die Gail, die Psychiaterin. Auch ganz wichtig, dass man das unterscheidet. Psychiaterin und Psychotherapeutin.
Ich meine Psychologin.
Oder Psychologin?
Sie hat gesagt Psychologin, weil Psychiater sind die mit den Pillen.
Ja, genau.
Sorry, umgekehrt. Genau, das muss man, sorry.
Aber
es ist wirklich, man muss das unterscheiden. Es sind zwei verschiedene Arten von Therapie, beziehungsweise eben sind, die einen sind Ärzte und die anderen sind Psychologen. Das ist eben nicht das Gleiche. Anyway, gespielt, Gail wird sie von der Catherine O'Hara, eine fantastische Schauspielerin. Für die, die sie nicht kennen, sie hat die Mutter von Kevin in Kevin allein zu Hause gespielt.
Ist das? Ja, irgendwie kommt mir das Gesicht bekannt vor, aber es gibt ja so die Nachaufnahmen-Shots richtig gut. Und ich dachte, irgendwo erkenne ich sie.
Wie sie kommt, sonst ist sie ja als so Comedian bekannt, oder als so lustige Rolle, die sie so spielt.
Schon, ja. Sie hat zum Beispiel auch bei, wie heisst der, Beetlejuice 1 und 2
ja, genau.
Hat sie gespielt. Zuletzt habe ich sie in The Studio gesehen, auf Apple TV Plus, sensationell. Unbedingt schauen.
Schitt's Creek hat sie auch mitgespielt.
Stimmt, genau. Ich finde es eine fantastische Schauspielerin. Eine, die für mich nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Und in dieser Szene, eben, sie ist super sitzig. Man könnte zuerst, aber du hast sehr gut auf den Punkt gebracht, Michelle. Also, Sitzung, ich finde, Therapiesitzung kommt extrem authentisch auf mich rüber. Abgesehen vom Umstand, dass sie saufen und kiffen. Das ist ein bisschen, sag mal, der Postapokalypse geschuldet. Aber wer noch nie in einer Psychotherapie-Sitzung war oder wer noch nie Psychotherapie hat, sie kann auf viele Menschen, glaube ich, das, was sie da gemacht hat, sehr konfrontativ wirken. Die Leute haben meistens so das Klischeebild im Kopf von, weißt, so einem Sigmund Freud oder so, so la, du liegst auf dem Sofa, er ist im Hintergrund, du erzählst deine Geschichte und der Psychotherapeut, und wie fühlen sie sich dabei? Und das ist wie so, wird immer sehr, sehr schwach eigentlich dargestellt, oft die Filme. Und eigentlich, Psychotherapie kann unter Umständen sehr konfrontativ sein, sehr unangenehm sein. Psychotherapie ist harte Arbeit. Es ist ein sich auseinandersetzen mit Wahrheiten, die man selber nicht wahrhaben will. Auch. Weil, ja, man ist drin, wenn du, ich sag mal, das Sigmund Freud'sche Gespräch, das hast mit deinen besten Kolleginnen und Kollegen, weil die haben sowieso, die sind immer auf deiner Seite, die decken dir den Rücken und sehen alles wie du. Die geben dir die Bestätigung, wo der Joel sagt, müsstest du mich jetzt nicht
bestätigen. Ich würde sagen, der Joel hat, glaube ich, auch das Bild gehabt.
Voilà, oder? Er sagt genau das, müsstest du jetzt nicht mir recht geben und bestätigen. Und sie sagt, hey, look, wenn du mich anlügst oder beziehungsweise wenn du mir Sachen nicht sagst, dann kann ich dir nicht helfen. Das schießt mich an, es ist für mich ermüdend. Sehr konfrontativ. Vielleicht das ein bisschen konfrontativer, als es normal wäre, aber nicht viel konfrontativer. Es kann wirklich so sein, so, hey, look, wir müssen das anschauen. Und wenn du es nicht anschaust, dann machen wir da nicht vorwärts. Und dann ist deine Entscheidung, ob wir die Therapiesitzung fortsetzen wollen oder nicht. Und sich mit der Wahrheit auseinandersetzen, ist verdammt unangenehm. Auf lange Zeit befreit sein, aber auf kurze Zeit schießt sie einem richtig an. Und
genau, da kommt mega, mega gut über. Eben auch mit diesen Nachaufnahmen, wo du, es ist da ja eh, dann hast du so wie die Distanz zum Menschen nicht mehr. Wenn so mega, mega nah.
Das ist schwer nah, ja.
Das ist Beine, so unangenehm, ja. Genau. Und da musst du dich selber so ein bisschen innerlich zusammenziehen. Das ist so gut übergekommen. Genau so, wie sich beide wahrscheinlich gefühlt haben.
Voll. Weil Gail hat ja auch, sie geht mit gutem Beispiel voran. Das ist auch etwas sehr Krasses, dass. Da musst du als Psychotherapeut mega, mega deinen Patienten können einschätzen, wie viel du von dir selber preisgibst oder nicht. Das kann helfen, es kann aber auch mega kontraproduktiv sein. Sie ist jetzt den Schritt gegangen, dass sie sagt, schau, ich habe auch eine unausgesprochene Wahrheit und ich muss sie aussprechen, sonst kann sie nicht heilen. Und das ist, dass du meinen Mann, den Eugene, getötet hast. Ich weiss, du hast ihn müssen töten, du hast keine Wahl gehabt, aber es geht nicht darum, dass du ihn getötet hast, sondern wie du ihn getötet hast. Das macht, dass ich dich hasse und dass du jetzt da im Wohnzimmer bist, wo ich vorher mit meinem Mann bin und mir irgendwie etwas vollletzt, von wegen, meine 19-jährige Tochter ist am Pubertieren, das macht mich krank. So, ich habe es ausgesprochen, jetzt ist es aus und entweder endet jetzt alles für uns beide oder wir können zusammen heilen und das aus dem Weg schaffen. Aber wenn ich es nie aussprechen würde, wird es immer da sein irgendwo und ich würde immer hässig sein und dir halbarschige Antworten geben. Das ist das, was sie ihm sagt. Und jetzt wäre er dran, die Wahrheit auszusprechen, die wir alle kennen. Und er schafft es nicht.
Er schafft es nicht. Und sie fragt ihn ja noch. Sie muss fragen, oder? Hast du ihren Weg gemacht? Hast du ihr etwas gemacht? Und dass ich Gesichtsausdruck zu sehen, die Reaktion auf diese Frage ist wirklich herzerbrechend gewesen. Absolut. Es ist wirklich, es erschüttert ihn irgendwie. Wahrscheinlich denkt er gleichzeitig an alles, was er irgendwie in dem Moment beschäftigt, dass er eben, dass er das, also erstes Mal, dass er das sich nie könnte vorstellen, ihr irgendetwas zu machen, aber dann denkt er sicher auch an seine Tochter gleichzeitig, die er nicht hätte können retten, an Ellie, die er nur nicht können retten, indem er all die anderen getötet hat. Und dann sagt er auch, was hast du gemacht, was ist passiert? I saved her, ist seine Konklusion. Aber wie das er sie gerettet hat, das schafft er nicht zu sagen. Und ich habe das Detail auch geil gefunden, bevor das er es sagt, oder steht er auf. Und die Therapeutin schreckt so ein bisschen kurz zurück, oder so. Ja. So, hat so ein bisschen Angst, wenn er aufsteht, weil in seinem Blick merkt so, also, okay, da ist huere viel Spannung drin. Das ist so ein bisschen der Joel, wie wir ihn kennt haben aus der ersten Staffel. Das ist gefährlich Joel, weil das, was wir bisher gesehen haben von ihm, er fühlt so ein bisschen sein Dad-Leben, bastelt da Zeug umeinander.
Und man sieht richtig, wie er alt geworden ist, ne? So,
ja,
mit so
genau.
Einer Brille und
ja, es ist ein riesen Kontrast.
Ja,
riesen Kontrast zum Joel aus der ersten Staffel. Man hat das Gefühl, er ist ein normaler Mensch, der in der Community lebt, eben Witze macht, mit dem King von seinem Bruder spielt und alles toll aus eben seine Beziehung zur Ellie. Und jetzt in dem Moment kommt alles wieder auf, irgendwie, all die Probleme, die er vielleicht irgendwo in eine Schublade gepackt hat, dass er in dieser Community kann leben und mit dieser Leute kann leben, die er ihr erzählt hat, kommen wir in diesem kurzen Moment. Und für diesen kurzen Moment sehen wir Joel aus der ersten Staffel. Und die Therapeutin schreckt zurück. Und es war so ein geiler, intensiver Moment, der ohne viel dialogisch auskam, sondern halt einfach wirklich so mit der Mimik und der Spannung und so. Sehr, sehr geil gewesen.
Absolut. Voll. So spektakulär, obwohl nichts explodiert genau. In dem Moment. Es ist einfach still und wahr und das macht die Serie, also die Szene, so fantastisch.
Genau. Hey, bei der Therapeutin ist mir noch etwas aufgefallen. Es hat so ein Bild von zwei Rössern, wo aber nur ein Reiter drauf ist.
Das war sehr weird gewesen, ja.
Nein, habe ich nicht. Das ist mir nicht aufgefallen.
Mal ist mir aufgefallen.
Am Anfang so in den Establishing-Shots, wo wir drin sind im Haus, wird verdächtig lang darauf fokussiert. Und dann läuft der Joel rein und schaut es auch nochmal an, bevor sie sagt, hey, willst du etwas trinken? Jetzt habe ich mich noch gefragt, ob das, was das für so eine symbolische... Also da sind so zwei Rösser links und rechts und vorne drauf hockt einfach einer und hinten hat so einen Sattel drauf, aber es hockt niemand mehr drauf. Habe ich noch lustig gefunden irgendwie in dieser Situation. Weißt, kann man irgendwie so interpretieren, eben, ist das irgendwie Situation... zwischen Joel und der Ellie, oder? Früher sind sie zusammen unterwegs gewesen, jetzt ist der Joel wieder allein unterwegs, ob man es so in die Richtung kann interpretieren, oder ob es vielleicht etwas ist, wo wir dann, im Verlauf der Staffel nochmal werden zurückkommen, weil es ein bisschen eine andere Meinung wird bekommen. Aber das habe ich geil gefunden, finde ich immer lustig, so kleine Sachen, wo du dann fragst, was könnte das eigentlich bedeuten?
Der Eugene, vielleicht ist der Eugene.
Oder vielleicht ist der Eugene, einfach ja, der genau, Eugene. Weil man sieht hier zwei Paar Schuhe im Haus, wo immer noch dort sind, wo offensichtlich ein Paar am Eugene gehört hat. Das heisst, die Therapeutin, die ist immer noch nicht über den Tod von ihrem Mann weggekommen. Es kann sein, dass es mit dem zu tun hat. Aber das spiegelt
das alles
cool.
So ein bisschen ihre Gefühle wieder, so la, sie fühlt sich jetzt wie so allein und man merkt, wie es fehlt, etwas zu
machen. Ja, genau.
Die Schuhe, die nicht getragen werden, der Sattel, der nicht benutzt wird.
Genau.
Gut möglich, auch spannend, ja.
Schön. Dann die nächste Szene, ich habe mir notiert, der Alpine Run. Da geht es auf Patrouille. Ellie hat ja eigentlich nicht so auf Patrouille, weil der Joel möchte sie ja wie die ganze Zeit ums Brecken beschützen. Ja, genau. Die Ellie hat sich aber durchgesetzt, weil sie ist mindestens so stur wie der Joel. Finde ich auch geil. You and Joel, same person.
Ja, genau.
Einmal den Tommy zu hören. Und etwas wird dort, spätestens dort, wird das sehr klar, nämlich, dass die Ellie auf Dina steht und Ellie und Dina sich nicht gerne an Regeln halten, vor allem die Ellie nicht. Sie halten sich eben, wie gesagt, für ziemlich unverwundbar, sie ist ja auch immun. Und die Gruppe, die verfolgt eine Blutspur bis zu einem Supermarkt, dort irgendwo tief in den verschneiten Bergen, dort hat eine Gruppe von Infizierten offenbar einen fucking Grizzlybär oder was auch immer das für ein Bär ist, zerfleischt, also fast schon gejagt und zerfleischt. Zwei davon haben wohl überlebt und sich in den Supermarkt geschlichen oder zurückgezogen. Die Ellie und Dina gehen rein, weil natürlich gehen sie rein. Sie halten sich ja nicht an Regeln. Eigentlich statt so etwas zu melden, haben sie das Gefühl, mit die schnell selber fertig machen. Schöner Callback, beziehungsweise schöner Callback zu den Games. Die Ellie schnappt sich eine Glasflasche und schmeißt sie in Gang. Den Klicker anlocken. Das ist, ich habe schon fast mich selber gesehen, L2 drücken auf dem Controller.
Ja, so gut. Ja.
Ziele, Target und so.
Ja, du hast in den Games hast immer entweder eine Glasflasche oder einen Ziegelstein können wählen, um entweder auf Gegner schießen oder Gegner irgendwo herlocken, dass es dann ein Geräusch gibt. Das habe ich geil gefunden, ist das endlich mal vorkommen.
Das finde ich auch drückst, finde ich wirklich geil. Und dann kommen wir auch schon zum Kern eigentlich von dieser Szene. Ellie und Dina werden getrennt. Ellie, sie geht durch den Boden quasi in den unteren Stock von dem Supermarkt. Und dort hat es ein Klicker. Oder sind das Klicker eigentlich? Oder sagen sie die ganze Zeit falsch?
Die oben sind Klicker gewesen. Die zwei, die sie umgebracht haben. Aber das Geschöpf, das unten war, das heisst, in den Games sind das Stalker, nennen sie sie. Und die Szene später in dem Council, wo sie haben, oder, reden sie ja kurz darüber, dass es sich so angefühlt hat, als hätte das Ding gestalkt. Und darum näher auch der Name Stalker. Mhm. Das habe ich recht einen geilen Kontrast gefunden. Ellie und Dina, wie sie mit diesen Clicker umgehen auf der Ebene oben, die sehen sie nicht wirklich als Gefahr
überhaupt
an. Es ist Alltag irgendwie, dass man die Dinger jagt, oder? Wenn wir daran denken, wie der erste Clicker in der ersten Staffel eingeführt ist worden, oder es war zwei gewesen, dort, ich weiß gar nicht mehr. Es sind, glaube ich, auch zwei gewesen, dann, wo sie durch das Museum sind gegangen, durch Joel, Ellie und Tess. sind das gewesen. Und dann sind Klicker ja eine riesen Bedrohung gewesen. Das ist etwas gewesen, wo eben eine falsche Bewegung und du könntest sterben. Und jetzt haben Ellie und Dina Zeit, zum Pantomime machen und sich gegenseitig zeigen, wie sie werden abstechen am Hals und wie Blut wird fliessen und sie haben es ganz easy, es gehört zu ihrem Alltag sozusagen und er geht Ellie runter und wird mit etwas konfrontiert, was sie so noch nie gesehen hat, nämlich eben eine Infizierte, die scheinbar kann denken und wo eine Strategie hat und wo sie herlockt irgendwo her und wo schlussendlich auch gewonnen hätte gegen Ellie, in Anführungszeichen, oder? Weil, wenn es irgendjemand anderes als Ellie wäre gewesen, wäre es fertig gewesen.
Mhm. Dann wäre schon Zeri jetzt da zu Ende. Aber
sie, ja, genau.
Sie hat genau, oder? Das ist ja das Krasse. Ich weiss nicht mehr, wie es in der Game war. Ist zu dem Zeitpunkt Ellie auch schon so, wie soll ich sagen, reckless, also so nicht unvernünftig, aber unvorsichtig? Oder, also, weil ich habe schon auch genau das, was du gerade gesagt hast, sie nehmen die Clicker im Moment gerade gar nicht mehr ernst. Hat sich fast ein bisschen so auf mich auch ausgewirkt, dass ich sie auch nicht mehr ernst nehme. Ist das zu locker in dem Moment? Also werden sie uns zu sehr als keine Bedrohung mehr dargestellt? Dass sogar Ellie und Dina, zwei Anfangs 20er, nicht einmal ganz junge Frauen, mit denen einfach so mir nichts, dir nichts umgehen können.
Ich glaube, es ist schon einfach keine Bedrohung, weil es in der Nähe von Jackson stattfindet und weil das ihr Territorium ist, oder? Ich glaube, es ist etwas anderes, wenn ein Dritt durch das ganze Land reist und so einem Clicker irgendwo random in einem Gebäude begegnest, als wenn du es daheim machst, wo du voll ausgerüstet bist, wo du genau weißt, wie mit denen umgehen. Und ich glaube, falls wir weiter werden gehen und uns von Jackson entfernen, dann werden die Clicker schon wieder bedrohlicher dargestellt. Ich glaube, es hat viel mit der Location zu tun, mit der Nähe und mit der Erfahrung, die sie haben in diesem ganzen Gebiet. Aber in den Games war es schon so gewesen, dass sie am Anfang, sie auch Ellie und Dina allein unterwegs waren in so einem Kaufhaus und haben sie schon nicht so ernst genommen. Was aber der Unterschied ist, die Stalker haben wir erst viel, viel später im Game kennengelernt. Mhm. Ich würde mal sagen, vielleicht so aber ein Drittel oder 40%, so plus minus. Mhm. Das ist dann geil gewesen, der Moment, weil du bist langsam auch wieder im Game drinnen, hast so die Mechaniken wieder drinnen aus dem ersten Spiel, weißt du, wie man den Clicker umbringt, weißt du, wie man die Runner umbringt, die auf die losrennen. Dann kommt so ein Viech, das sich versteckt und von dir wegrennt und du bist komplett überfordert und weißt nicht, wie mit dem umgehen. Genau so hat sich Ellie gefühlt jetzt und was ich geil finde, dass wir hier aber eben auch wieder ein bisschen mehr Kontext bekommen als im Spiel. Weil im Spiel ist es dann einfach so, ja eben, ah scheiße, das sind Stalker. Also die Ellie hat es eigentlich schon gesehen im Spiel und das ist wie nichts Neues. Aber hier wird so präsentiert, dass, fuck, das ist eine neue Entwicklung. Das haben wir so noch nicht gekannt. Die anfangen zu denken, das ist nicht gut.
Das ist überhaupt nicht gut, ja. Eine Gruppe von nur 6 Infizierten hat es geschafft, einen Bär zu jagen und umzubringen, oder? Also es ist nicht, das habe ich im Fall, ich habe mich gar nicht an die Starker erinnern aus dem Game und habe in dem Moment, wo man den Bär gesehen hat, habe ich gedacht, aber das ist doch völlig unrealistisch. Die können doch da so etwas nicht jagen und umbringen. Das geht doch nicht. Und nachher mit der Szene in dem Council, wo sie es erklärt und sagt, hey, das Ding ist intelligent gewesen. Klar, nicht. Es löst keine Mathe-Aufgabe, aber es ist nicht planlos. Es ist nicht triebgesteuert. Es hat
gelockt ja sogar, es hat, oder? Es ist so hinter dem Dings gestanden und hat es gerufen. Ja, komm.
Ja, oder?
Darum sollte sie nachher weg sein. Aber ja. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die anderen, also die Clicker, irgendwie völlig keine Bedrohung mehr sind. Also es sind einfach so die Ellie und Dina, die finden, hey, die sind uns scheißegal. Aber die anderen haben schon noch ein bisschen Respekt gehabt.
Ja, klar, ja, genau. Die anderen haben sich nicht einmal ins Gebäude reingetraut. Ja.
Genau.
Das stimmt. Ist vielleicht auch ein bisschen in dem Moment, also aus Storytelling-Sicht, einfach zum wirklich nochmal den Punkt machen, Ellie und Dina sind ein bisschen die Rulebreakers.
Ja, genau.
Einfach damit alle jetzt wirklich kapiert haben, ja, sie halten sich nicht an Regeln. Ich habe eben noch mit dem Phil geschrieben, wo sie auch geschaut haben, der gefunden, das hat ihn total gestört, dass die das so nicht ernst nehmen.
Aber das sind genau Teenager, Mann, die sehen einfach so ja. Zeug nicht. Die haben einfach Spass an dem Schein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ihnen auch einfach langweilig ist. Also sie sind einfach Tag für Tag dort und irgendwie fängst du dann an, einfach da als Spiel gesehen und ein bisschen als Herausforderung und so ein bisschen, also etwas, du brauchst ein bisschen Adrenalin.
Also es ist wirklich so das Alter, wo man das Gefühl hat, man hat das Leben jetzt gecheckt.
Eben genau, ich glaube, genau da wollen sie darstellen. Einfach so, hey, ja, wir können eh einfach alles und die Erwachsenen können uns gar nichts. Und genauso da, hey, ja, aber der Joel und der Tommy, sie haben ja so Zeug auch schon zu zweiten gemacht, was denen auch eher anders sind als der Dina und der Ellie. Da finde ich auch so einen schönen, hey, look, wir sind jetzt auch erwachsen. Und jetzt sagen doch mal bitte den Unterschied zwischen euch und uns und so. Es ist so, das ist eine mega coole Spielerei.
Ja.
Voll. Und dann kommt das Neujahrsfest, wo optisch zumindest wirklich 1:1 aus dem Game rausgenommen wurde. Das ist super,
aber es war schon mega schön, in dem Fall genau gleichig. Es ist wirklich so eine warme, cozy Stimmung.
Ja.
Ich weiss ja, in dieser Garage, in dem Stall, also so eine riesen
Gebäude. Ja, in dem Zelt hat es, glaube ich. Oder ja, vielleicht war es ein Stall, gewesen, aber es hat mit der Beleuchtung
aber halt mega warm und schön beleuchtet.
Und ich weiss noch, wo das Game rausgekommen ist, ist diese Szene auch mega in den Teaser und in den Trailer mega gefeatured worden. Also das ist wirklich so ein optisches Wiedererkennungsding von der vom Part 2 vom Game, wo auch von dieser zweiten Staffel natürlich haben sie müssen übernehmen. Und da wird uns, spätestens da wird uns etwas anderes klar, nämlich, dass auch Dina auf Ellie steht und ein bisschen mehr für sie übrig hat, obwohl Dina eigentlich in einer Beziehung mit dem Jesse, oder? Hat er geheissen.
Jesse, ja, genau.
Die haben zum dritten Mal Schluss gemacht.
Ja, so eine On-Off-Beziehung. Heidi, genau.
Ein bisschen so On-Off-Beziehung und im Moment ist es gerade eher off. Und dann kommt es halt zum schönen romantischen Tanz zwischen der Ellie und der Dina, wo, also Bella Ramsey, habe ich vorher gesagt, passt mir nicht unbedingt so das Gesicht, aber ich muss sagen, die Chemie zwischen diesen beiden ist super, finde ich fantastisch. Auch der Punkt, wo sie überbringt. Ellie sagt, während sie tanzt, hey, alle Männer schauen dich gerade an. Und Dina sagt, ja, vielleicht schauen sie auch dich an, oder? Und Ellie sagt, nein, sie schauen sicher nicht mich an, ich bin keine Bedrohung für sie. Und dann sagt Dina, oh Ellie, they should be fucking terrified of you. Ein schönes Foreshadowing auch da, aber halt wirklich auch so, wie die Bella Ramsey, die Schauspielerin oder beziehungsweise die Ellie sich selber unter Wert verkauft. Da passt es natürlich auch ein bisschen, dass sie jetzt optisch nicht da mit Rehaugen und so ist, das so à la die klassische Schönheit, sondern eher halt ein bisschen anders aussieht. Und halt, ja, eben, sie sollten eigentlich Angst vor die haben und dann küssen sie sich.
Ja. Yeah.
Sehr herzerwärmend, habe ich eine schöne Szene gefunden. Und natürlich, dann kommt es gerade zum Gerangel. Der Dude.
Seth, ja, genau.
Ist das der Seth? Irgendein Dude, der findet, hey, scheiß Blasbe, ihr könnt euch irgendwo anders küssen da. Und in dem Moment, wo
es ist ein Family-Event.
Ja, Familie, genau, Familie.
Das wäre okay gewesen. Das wäre okay gewesen. Es ist ein Family-Event. Vielleicht muss man nicht gerade da derart mit den Vorkindern.
Aha, ja, Dreckslesbe hat er gesagt. Das ist, jetzt
das ist der Punkt.
Ist es so übersetzt gewesen auf Deutsch, oder was?
Ja, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch war.
Dijk einfach.
Also ich habe Lesbe im Untertitel gelesen. Das ist fast ein bisschen schnell. Aber Lesbe hat er gesagt, ja. Dort hat er eine Grenze überschritten. Und dort hat
dann kommt aus dem Nichts kommt der Joel aus dem Off. So als wäre die ganze Zeit neben dran gestanden und hätte nur darauf gewartet, dass irgendjemand etwas sagt über Deli und schießt das Set auf den Boden.
Oh, aber so gut. In dem Moment habe ich gedacht, ja Mann, Joel, you're the man. Super gemacht. Und Ellie, was macht Ellie? Statt sich bei ihm zu bedanken, würgt sie ihm einen innen, zumindest emotional, und sagt, hey Joel, ich brauche deine verdammte Hilfe nicht. Und du siehst auch da wieder, hey, ja, Pedro Pascal spielt das so gut, wie das Herz zerbrochen wird von
Joel. Das ist so der Tiefpunkt von allen, habe ich das Gefühl, nachher. Du merkst so wirklich, wie die Spannung jetzt einfach so zack, drinnen ist und alle sind einfach pissig aufeinander.
Ja. Und ich glaube, das, was Ellie gesagt hat, oder ich brauche deine verdammte Hilfe nicht, hat sich auf die Situation jetzt bezogen, aber auch auf alles andere, was passiert ist. Auf alles, was sich aufgebaut hat. Über die Lüge, die er erzählt hat am Anfang, über das, was er gemacht hat und was er wahrscheinlich eine Ahnung davon hat, was er gemacht hat oder ja, zumindest eine Vermutung hat, was er könnte gemacht haben. Aber auch so andere Sachen. Wir haben auch am Anfang im Kampf gegen den Typen in Scheune, hat doch der Jesse dann auch gesagt, hey, ich will dem Joel nicht erklären, dass du blutige oder gebrochene Nase hast und so. Mhm. Das hat es auch verdammt aufgeregt, oder? Ja, sie will nicht vom Joel beschützt werden, Mann.
Oder dass der andere, sie hat ja zuerst hat sie das Gefühl, ja, ich habe dich besiegt, dann sagt der andere ja, der erste Schlag, wo ich getroffen habe, hat mich sogar zurückgehalten, sonst wärst du gerade direkt K.O. gewesen. Und das macht sie auch nochmal hässlich. Sie sagt, hey, halt dich nicht zurück, hört auf euch zurückzuhalten, ich bin nicht aus Glas. Und das ist dort alles in dem Moment alles rausgekommen, dass sie nicht einmal die Chance hat, um sich wehren, um sich und Dina oder für Dina einzustehen, sondern auch das wird ihr abgenommen. Und das ist natürlich in dem Moment ausgebrochen. Und trotzdem hat es mir auch mir das Herz zerstört. Ich glaube, also ich bin kein Vater, aber ich glaube, alle, die Väter sind in dem Moment, haben den Stich wahrscheinlich auch gespürt.
Was ich auch spannend finde, hier im Roh, wieder ein Fall von so ein bisschen Remixen von diesen Szenen und von Reihenfolge, wie das Zeug erzählt wird, weil die Szene jetzt mit dem Tanz und Neujahr, wobei im Spiel ist, glaube ich, gar nicht Neujahr gewesen, offiziell, sondern einfach ein Fest, das sie hatten, wenn mich nicht alles täuscht, das ist im Spiel auch viel später gekommen. Im Spiel fangen wir sogar an, in der Nacht, nach dem Fest. Mhm. Wir erfahren nur durch Konversationen mit verschiedenen Leuten in Jackson, was passiert ist. Wir erfahren langsam, eben, dass sich Dina und Ellie geküsst haben.
Ah, aber dann haben sie das ja mega gut gemacht. Sie sagen ja am Anfang immer so, kommst du auch zu dieser Sache? Also sie sagen nie, was es ist, bis es dann stattfindet. Also ich dachte die ganze Zeit, was ist es denn? Ich weiss, es muss irgendein Fest sein und es muss wichtig sein, aber ich weiss nicht, was.
Ja, genau.
In dem Fall wird das auch so aufgebaut oder halt so ein bisschen.
Und ja, voll, es ist jetzt so wieder, genau, eine andere Art von Aufbauen, andere Art von erzählen, was passiert ist. Aber finde ich gut, dass wir, weil ich habe allgemein das Gefühl, wir haben jetzt in der ersten Episode haben wir schon viel mehr Zeit in Jackson verbracht, als wir das jemals im Spiel gemacht haben. Und darum hat es so Sinn gemacht, die Sachen, die erst später erzählt werden, gegen Führer zu nehmen, sodass wir ein gesamthaftes Bild davon bekommen, wie die Leute in Jackson leben, wie Ellie in Jackson lebt, wie der Joel in Jackson lebt. Dass wir wirklich so wie etablieren, gut, so funktioniert das Leben hier, so geht es den Leuten, die Probleme haben sie untereinander. Und eben, das kann sich jetzt eine Serie leisten, wo das Zeug anders erzählt als das Spiel. Und das finde ich immer super, oder? Es hat ja erst Staffel gegeben, wo sich das Spiel ein bisschen mehr Zeit genommen hat, um ein bisschen mehr Kontext zu geben in ein paar Sachen.
Serie,
das haben wir jetzt hier auch gesehen. Genau, Serie. Wo im Spiel halt nur nebenbei können erwähnt werden oder nicht direkt können erwähnt werden, weil im Spiel willst du ja vor allem spielen und nicht irgendwie eine halbe Stunde Zwischensequenz schauen, oder?
Genau. Im Spiel kannst du nicht die Psychotherapie-Szene bringen.
Genau.
Das also es hat in dem Fall keine Psychotherapie-Szene gehabt. Das habe ich mich noch so ein bisschen gefragt.
Nein, nicht einmal die Figur selber. Also Gail ist auch für die Serie geschrieben worden. Dass sie hat im Game, oder vielleicht hat sie es irgendwo in einem Tagebucheintrag gegeben, wie so vieles.
Und das kann sein.
Das ist das Schöne. Eben genau das ist das, was die Serie... Und was, ich bin so froh, dass die Serie machen, wir haben die gar nicht erwähnt, sträflich, der Craig Mazin ist der Showrunner, der offiziell. Das ist der auch schon Tschernobyl gemacht hat für HBO. Auch da wieder, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, unbedingt
sehr, schauen. Sehr gut, ja.
Und passt auch von der Mood, von der Thematik, ein bisschen so von der Atmosphäre, passt das mega gut
zu
der Last of Us. Haben sie mega gut, haben sie ihn genommen. Und Neil Druckmann, habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja,
Neil Druckmann. Wo schon der Creative Director war von den beiden Games, von The Last of Us, wo sogar eine Rolle gespielt hat in der ersten Serie. Er ist da natürlich auch wieder mit an Bord, genau damit man die Vision von den Games wirklich richtig auf eine Serie übersetzt und nicht einfach etwas macht. Und das merkt man da wirklich mega gut, wie die Serie mega vom Medium profitiert, wo sie ist. Dass man eben kann eine Szene wie das mit der Psychotherapeutin einbauen kann, die uns so, so viel über Charaktere sagt, wo das in einem Game einfach nicht kannst machen. In einem Game geht das nicht. Aber statt dass man jetzt alles 1:1 wie im Game macht, das Game ist ja schon mega cineastisch, man könnte das Game 1:1 verfilmen und es wäre immer noch eine grossartige Serie, sagt man, nein, wir gehen die ganze Meile. Wir geben uns nicht zufrieden mit dem, sondern wir bauen noch mehr. Wir gehen noch tiefer. Und das macht... Ich habe darum nur schon allein für das habe ich die erste Folge mega, mega gut gefunden. Aber jetzt greife ich fast ein bisschen vor. Wir haben ja noch eine Mini-Szene. Nämlich der Abig, das Fest ist mehr oder weniger zur Sau. Ellie und der Joel redet, oder beziehungsweise Ellie redet nicht mit dem Joel. Der Joel ist noch draußen auf der Veranda, ein bisschen am Gitarre spielen, aber man sieht beide Herzen gebrochen. Dann sieht man nochmal eine Leitung, die gleiche Leitung, die man schon am Anfang der Folge gesehen hat, die voll verwuchert war mit Wurzeln. Und man dachte, ja, irgendwie müssen wir die wieder frei bekommen. Und jetzt sieht man, holy shit, dort hat es nicht nur Wurzeln drin, sondern Spuren. Also gar nicht gut. Und während wir noch das sehen, sehen wir dann nochmal Jackson von ganz, ganz weit weg, tief in den Wäldern, ist Abby. Endlich, 5 Jahre später, scheint ihre Suche ein Ende zu haben und sie hat den Joel offensichtlich gefunden. Ja.
Weiss sie dort schon, dass es der Joel ist, der dort wohnt? Weil sie sagt ja schon immer, ja, sie wissen nicht so richtig, nur ungefähr, wie er aussieht und so.
Mhm.
Es hat so wie gewirkt, sie hat jetzt so den Hoffnungsschimmer an, wir haben stattgefunden, ja, wir wissen, er wohnt in so etwas. Oder,
also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass sie zu dem Zeitpunkt weiss, dass sie am richtigen Ort ist. Okay. Ja. Genau.
Ich glaube auch.
Ich glaube, das kann man so sagen.
Ich glaube, sie ist ihm wie halt so auf der Spur, aber halt, es hat doch 5 Jahre gebraucht, um ein, ja,
ja, gut, das stimmt,
um ein Aufspüren mehr oder weniger. Aber ich glaube, in dem Moment kann man davon ausgehen. Tja, und damit schließen wir die Klammer, die wir schon geöffnet haben, mit der Abby, schließen wir sie da. Und ja, für mich, ich habe den Anfang jetzt, also die erste Episode, wenn ich so vergleiche das Gefühl, das ich bei der ersten Staffel hatte, habe ich diese Episode sogar noch besser gefunden als die erste Episode von der ersten Staffel.
Ich, ja, was würdest du, komm mit dir die Episode ausbewerten. Was würdest du geben machen wir von 10, dass wir ein bisschen mehr Variationen
von 10.
Haben.
8.
Ja, ich habe hier gesagt 8. Eine gute Setup-Episode, also eben, es tut viel Groundwork machen, wo sich dann wird auszahlen. Ist jetzt nicht überspektakuläres gewesen, aber sehr, sehr solid und sehr ein guter Anfang. Ich glaube, also, mehr hätte ich auch nicht erwartet, jetzt als erste Episode. Es wird hoffentlich oder sehr wahrscheinlich noch sehr, sehr viel passieren. Darum bin ich sehr zufrieden und so eine solide 8 von 10, wo sehr viel Hoffnung macht für später.
Also ich finde vor allem, du siehst alle Baustellen und alle Tiefpunkte und so. Also du merkst so, wie es ist so nicht so die Ruhe vor dem Sturm, sondern noch so ein bisschen weiter. Es ist so wirklich, der Ellie geht scheisse, Joel geht scheisse, Abby mit ihrem kleinen Hoffnungsschimmer und du weißt aber, da kommt es jetzt ja noch viel schlimmer. Und Jackson, der übervölkert ist. Und also es ist eigentlich nur schlimm jetzt. Und das ist so die Basis, die man hat.
Und schon unterwandert von Sporen. So.
Genau. Also du weißt, so überall kommen so die Tentakel und fangen so die schlechten Sachen ein.
Was würdest du geben?
Hey, ich hätte im Fall auch etwa so 8 von 10 gesagt. Es halt es ist so ein Einstieg, man kann nicht 10 von 10, ist ein bisschen krass.
Ja,
für so eine erste
Folge 10 von 10 kommt
würde ich so fast 9 sagen, weil es ist so, du weißt, so, du kannst jetzt nicht von Anfang an einfach alles reinhauen.
Ja.
Aber so.
Ich glaube auch, es ist wirklich sehr character-driven gewesen und nicht langweilig. Und das ist eine Kunst, das ist nicht einfach zu machen.
Voll.
Und das haben sie dort in dieser Folge mega gut genäht.
Und noch kurz Shoutout an die Musik einfach allgemein, an die musikalische Untermalung, die wie immer hervorragend ist. Und da noch ein kurzes Easter Egg, das mir aufgefallen ist. Wir haben in Szene am Neujahrsfest, hat ja eine Band gehabt, die am Spiel ist. Und einer von denen, der am Spielen ist, ist der Gustavo Santaolalla gsi. Und der ist für den Soundtrack verantwortlich in den Games und in der Serie selber. Der das Banjo gespielt hat, der mit dem Riesenbart.
So gut. Ja, das ist geil. Das habe ich nicht gewusst, aber das ist geil.
Das ist mega cool, ja. Ja, ich finde generell auch so da wo sie Musik so bringen, ich finde die eine Szene noch vor dem Alpine Run, wo so die Ellie in ihrem Zimmer ist. Und dann siehst du so halt die Mischung, sie ist so ein Teenager und hat ihre Punkmusik aus dem alten Radio. Also man fühlt sich eigentlich so ein bisschen wie, ich weiss auch nicht, in den 90er Jahren oder so. So mit den ganzen Kassetten, die sie hört und Platten, die sie rumstehen hat und so. Also ist schon noch cool.
Hat etwas. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir haben die erste Episode, die erste Folge Future Days geschafft. Wir sind, glaube ich, alle sehr, sehr zufrieden und sehr pumped für die nächste Folge. Die kommt in einer Woche. Werden wir wieder am gleichen Tag, zur gleichen Zeit über die Folge reden. Hoffentlich sind ihr mit dabei wieder. Hoffentlich hat es euch gefallen. Falls ihr irgendwelches Feedback habt, gerne hinterlassen, sei es per E-Mail, Kommentar, wo ihr immer gerade die Folge gelost habt. Tommy und Michelle, euch beiden, danke vielmals fürs Mitmachen.
Sehr gerne.
Danke auch, ja.
Und dann sehen wir uns wieder, oder hören wir uns, je nachdem, ob ihr das Video oder nur das Audio schaut. Sehen wir uns in einer Woche wieder. Tschüss zusammen.
Tschüss. Ciao, ciao.